Hallihallo, Hallöchen und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich, und mit ich ist Yvonne Thiele gemeint. Und was ihr jetzt die nächste Stunde so hört, ist ein kleines Podcast-Formätchen, würde ich das jetzt mal nennen, für den Controller. Und ich habe heute ein ganz besonderes Thema für euch vorbereitet, beziehungsweise wir haben das vorbereitet. Und mit wir meine ich den Ben und den Loki und ich. Und das ist das Thema Point-and-Click-Adventure. Und ja, was soll man dazu sagen? Außer, dass es natürlich mega geil ist und super viel Fun macht. Und ich liebe Point-and-Click-Adventure. Also mich kann man gar nicht mehr ohne Rätselspaß vorstellen, glaube ich. Wie geht's denn? Wie ist das denn so bei euch, Loki, du zum Beispiel? Was hast du für eine Beziehung zu Point-and-Click?
Ja, eine ganz große auch tatsächlich, weil ich kenne das aus meiner Kindheit, vor allem mein erstes Videospiel, das ich jemals auf dem Rechner gespielt habe, war einfach Escape from Monkey Island, also der vierte Monkey Island Teil, der ja auch, wenn mit ein bisschen Abstand halt nicht so gut ist wie die vorherigen, so 3D-Adventures, immer ein schwieriges Ding, sind ein bisschen schlechter als die Klassiker in der Regel, so, ne, und das gilt auch auf jeden Fall dafür. Aber ich fasse das inzwischen gar nicht mehr an, weil ich das so positiv in Erinnerung habe einfach, dass ich es mir nicht versauen möchte. Und das geht mir insgesamt so, seit ich wirklich so 10 bin oder so, spiele ich diese Dinger immer noch durch. Hole ich auch nochmal nach tatsächlich, jetzt auch mit meiner Freundin aktuell, spiele ich alle Klassiker nochmal durch. Genau.
Das ist ja wild. Also hast du quasi als Kind, bist du quasi zufällig drüber gestolpert und hast dich dann verliebt?
Ja, nicht zufällig. Also meine große Schwester war Fan halt, genau.
Ah, und die hat dich dann so an die Hand genommen, beziehungsweise du hast dann daneben gesessen und fasziniert erstmal zugeschaut und dich dann später auch rangetraut?
Ja, teils, teils. Also manchmal war es auch unvermeidlich und eher ein Übel für meine Schwester, dass ich da an den Rechner gegangen bin und so Sachen manipuliert habe, während sie bei Monkey Island gesessen hat, so. Ne, das, ich war halt, da war ich tatsächlich 5. Das fängt noch viel früher an, tatsächlich. Krass. Ja, genau, so ist das.
Crazy.
Tatsächlich.
Ja. Und so kommen die Erinnerungen wirklich hoch, ne? Plötzlich denkt man sich so, oh, ich war ja doch schon 5 Jahre.
Das ist ja auch im wahrsten Sinne des Wortes Nostalgie, ne? Tatsächlich.
Also, ja, wirklich.
Das ist ja auch Nostalgie für Spiele aus einer Zeit, ne? Die ich ja nicht mal miterlebt habe. Keine Ahnung, Maniac Mansion. Bruder, Ende 80er Jahre, so, weißt du, das ist halt, habe ich natürlich nichts mit zu tun, ich bin 99er Baujahr, so, aber, ja, genau, da gab es dann ältere Einflüsse.
Ich glaube, der Ben ist nochmal ein anderes Baujahr, vielleicht kann uns der Ben ja mal erzählen, wie das denn bei ihm so war.
Schön, dass du mich daran erinnerst, ja, ich bin vor kurzem 30 geworden und da ist es tatsächlich so ähnlich gewesen wie beim Loki, also man hat das halt einfach damals gespielt, also egal ob das jetzt Monkey Island war oder später dann Deponia oder so, das waren halt einfach Spiele, die hat man irgendwie gespielt, oder Leisure Suit Larry kann ich mich auch daran erinnern, dass das so ganz frühe Teile waren, die ich gezockt habe, und es lag aber auch so ein bisschen daran, und daran liegt es auch heute noch, dass ich immer übelst die schlechten PCs und übelst die schlechte Technik hatte. Ich hatte nie die neueste PlayStation oder Xbox oder so. Point-and-Click-Adventure sind halt, haben wenig Anforderungen technisch. Und deswegen hat sich das irgendwie angeboten und zieht sich jetzt auch so ein bisschen länger schon durch mein Leben, dass es eigentlich hauptsächlich Indie- und Point-and-Click-Adventure sind, die ich zocke, weil einfach kein Geld da ist, um mehr zu zocken, und weil ich auch irgendwie finde, dass so diese Blockbuster-Spiele und diese riesen, versenk mal 400 Stunden in diese Spielspiele, das sind nicht so wirklich meine, sondern ich mag das halt, dass es einen Anfang und ein Ende gibt und dass es simpel gehalten ist.
Also würdest du sagen, das ist auch genau das, was dich an Point and Click am meisten fasziniert, dass man da halt auch relativ schnell, wenn man die Rätsel schnell löst, was bei mir nicht der Fall ist, aber wenn man die Rätsel schnell löst, dass du das auch sehr magst, dass man in diesen Spielen dann auch schnell durch ist? Oder was fasziniert dich so an diesen Point and Click Adventuren?
Also am meisten würde ich jetzt behaupten, das ist der Humor-Part. Also ich habe das Gefühl, dass halt Entwicklerinnen und Entwickler von Point-and-Click-Adventures einfach einen mega geilen Humor haben. Also wenn es halt sowas ist wie Sam & Max oder wirklich Monkey Island, oder jetzt vor kurzem ist zum Beispiel There Is No Game. Das ist für mich auch ein Point-and-Click-Adventure. Also das muss nicht immer irgendeine Hauptfigur sein, die man sieht, sondern das kann halt auch sowas sein, so ein kleiner Indie-Rätselspaß. Weil das ist ja auch alles per Point-and-Click ne, eigentlich ist ja jedes Spiel, was Point and Click ist, gehört ja zu diesem Genre. Also ich würde sagen, so der Unique Selling Point ist auf jeden Fall der Humor. Also das schafft, glaube ich, fast kein anderes Genre, mich so zum Lachen zu bringen. Und das mit Anfang und Ende, ja, also egal, ob ich nach 30 Stunden durch bin oder nach 20 oder früher oder irgendwann später. Aber es ist nicht so wie bei klassischen Rollenspielen oder so riesigen Games, dass ich das Gefühl habe, ah, ich könnte jetzt noch mal 200 Stunden da drin versenken. Sondern ja, jetzt habe ich 30 Stunden Spaß gehabt, dafür habe ich 25 € oder 30 € gezahlt. Und jetzt ist auch gut.
Das ist natürlich interessant, weil ich habe das, also ich finde auch, Humor ist für mich das Ausschlaggebende, glaube ich, warum ich Point and Click angefangen habe und was mich auch am meisten dahin gebracht hat, Point and Click zu spielen, ist halt, dass in meiner kleinen Bubble mir empfohlen wurde, das zu spielen, weil ich so unglaublich schlecht in Rätsel lösen bin und sich die Leute das wahrscheinlich sehr witzig vorgestellt haben, wie ich voller Verzweiflung da sitze und nichts auf die Reihe bekomme. Wie ist das denn bei dir, Loki? Empfindest du auch, dass der Humor und auch das Rätseln dahinter irgendwie das ist, was Point and Click so besonders macht?
Für mich das Rätseln damals auf jeden Fall kein Stück. Ich muss sagen, ich war da damals auch super scheiße drin. So. Und war so ein typischer Komplettlösungsspieler. Was jetzt so im Nachhinein, ne, mit 22 siehst du das nochmal ein bisschen anders als mit 10, so, halt gar keinen Sinn ergibt, ne? Weil dann hat sie ja wirklich nichts zum Spielen, so quasi, sondern du arbeitest halt einfach irgendwelche Points ab, so. Aber schon damals habe ich verstanden, ja, der Humor ist halt natürlich Weltklasse, vor allem so bei ganz alten LucasArts Adventures, so, ist halt übergeil, so. Es gibt Dinger, die sind humoröser als andere, ne? Zum Beispiel, es gibt so ein Ding, das heißt The Dig, das ist ein relativ spätes LucasArts Adventure, das eher so ein Space Exploration, wir sind gestrandet auf einem anderen Planeten Ding ist, das ist dann auch ernster gehalten, so. Aber, womit man LucasArts Adventures in der Regel assoziiert, ist halt wirklich richtig geile popkulturelle Anspielung, geiler Humor, geile Dialoge, wirklich alles witzig so. Auch die Synchro macht da auch immer so seinen Teil dazu, weil ich weiß auf jeden Fall so, ältere LucasArts Adventures haben eine schlechtere Synchro tatsächlich irgendwo. Also die Charaktere klingen teilweise wie wir, wenn wir unsere Stimme lustig verstellen würden. Ich würde sagen, Yvonne, wenn du jetzt deine Stimme lustig verstellen würdest, könntest du theoretisch auch damals bei Sam Max mitgespielt haben. Das wäre kein Ding, glaube ich. Aber das macht halt auch irgendwo den Charme aus. Das ist so ein Ding, das hast du in keiner Form sonst so, weißt du? Das ist halt super geil. Kleines Beispiel übrigens, die Leute sollen sich mal das Sam Max Intro ansehen, wirklich. Das ist halt, ich bepiss mich dann noch heute, wenn ich das sehe. Das ist halt einfach lustig. So, das kann man sich auf Deutsch ansehen. Und ich finde, was auf jeden Fall auch noch ein Teil der Faszination ausmacht, ist, wie entspannt Point-and-Click-Adventures sind. Also du machst die ja eben, weil jetzt nicht Reaktion oder Strategie oder so eine Sachen erfordert sind, wie bei kompetitiveren Spielen, sondern du eigentlich hauptsächlich einfach darüber nachdenkst, wie du weiterkommst, so nach Logik der Handlung, ne? Sitzt du da einfach viel gechillter vor tatsächlich und keine Ahnung, das geht für mich als Spielkonzept irgendwie viel mehr auf. Keine Ahnung, ob ich dann ein ruhigerer Typ bin oder so, aber ja.
Also ich muss sagen, mich bringt das teilweise sehr zu Weißglut. Mich beruhigt das tatsächlich nicht so ganz, weil ich bin halt so ein Mensch, wenn ich so ein Rätsel habe, dann möchte ich das auch wirklich gut lösen und ich krieg's tatsächlich teilweise gar nicht ohne Hilfe hin. Und das ist halt so voll frustrierend für mich, aber gleichzeitig auch so voll die Challenge, die ich dann irgendwie an mich selber habe und warum ich diese Spiele immer wieder anfange, weil ich will einfach das vernünftig durchkriegen und ich will auch endlich mal so klug sein und diese Rätsel ohne Hilfe lösen können. Und das kriege ich echt kaum hin. Und um auch nochmal auf das Thema Synchro einzugehen. Man muss ja dazu sagen, dass die ersten Point-and-Click-Adventure, die es gab, ja noch nicht mal eine Synchro hatten. Das heißt, die sind ja tatsächlich nur mit Textdialogen in die Welt gelassen worden. Und die Synchro ist meistens als Teil eines Remastered dazugekommen. Oder dann halt in Remakes, also zum Beispiel, bestes Beispiel für ein Remake ist ja Day of the Tentacle von, da war ja vorher Maniac Mansion der erste Teil. Und das sind ja auch, also da ist die Synchro ja zum Beispiel auch unglaublich gut gemacht. Genauso wie bei Larry, Leisure Suit Larry. Da war auch der allererste Teil, der ja auch in den 80er Jahren, Anfang, Mitte 80er, glaube ich, kann das Datum jetzt gar nicht so aus dem Kopf, hat tatsächlich auch keine Synchro gehabt und hat erst durch die Remakes hat Larry eine Stimme bekommen. Und das finde ich halt super interessant, weil das halt nochmal eine ganz andere Spieldynamik hat, wenn da halt eine Synchro ist, die dann, wie du das ja auch schon sagtest, Loki, dann auch nochmal irgendwie super viel zum Humor beiträgt, weil die Betonungen teilweise dann so absurd oder lustig sind, die Stimmen irgendwie mal perfekt und mal auch super unpassend zu den Charakteren sind. Aber genau das, finde ich, macht ja auch den Humor und das irgendwie das Point-and-Click-Adventure irgendwie aus. Das ist für mich immer super, super entscheidend und wichtig, ob ich das Spiel dann auch wirklich mag oder nicht. Wie ist das denn bei dir, Ben? Wie hast du das denn so mit den Synchros wahrgenommen zum Beispiel?
Also bevor ich zu den Synchros komme, ganz kurzer Pitch von mir. Ich habe das bis heute nicht gerafft, warum die Entwicklerinnen und Entwickler oder die Entwicklungsstudios von so Point-and-Click-Adventures nicht dieses Feature rausnehmen, dass wenn du Sachen miteinander kombinieren willst oder einen Gegenstand anwenden willst auf irgendwas, dass die das nicht rausnehmen, dass die es nicht jedes Mal wiederholt von dem Charakter sagen lassen. Also Monkey Island beispielsweise, du kannst das nicht mit dem oder du kannst den Skelettarm nicht damit benutzen. Das ist so ein Satz, der hat sich so eingebrannt in meinem Hirn. Ich glaube, das wäre sehr, sehr, sehr wenig, viel weniger frustrierend, wenn man das rausnehmen würde, dass halt du jetzt schon fünfmal etwas mit irgendwas kombinieren wolltest oder auch schon wiederholt und dann beim wiederholten Mal er es nicht schon wieder dann sagt. Das wäre, glaube ich, dann auf jeden Fall besser. Das würde mir sehr gut gefallen. Ansonsten, was Synchro angeht, also ich muss sagen, das ist schon so ein bisschen die halbe Miete, ne? Also es gibt da wirklich auch, ich weiß nicht mehr, wie dieses Point-and-Click hieß, die Höhle hieß es, glaube ich, auf Deutsch, aber ich weiß es nicht mehr. Cold Mirror hat es irgendwann mal getestet und dann habe ich es gekauft und gespielt. Da war es auch hauptsächlich zu 80% Synchro, dass ich das Spiel geil fand. Ich meine, damit steht und fällt, also man kauft kein Point-and-Click-Adventure wegen der Grafik oder weil das so schwierig ist oder so. Ich glaube, dass die meisten werden es kaufen, weil es halt eine geile Story ist, verrückte Charaktere, geiler Humor und eine gute Synchro. Das ist vielleicht als viertwichtigster Punkt.
Dem würde ich, glaube ich, tatsächlich so zustimmen. Also, dass es tatsächlich gar nicht so immer auf die Grafik ankommt, sondern dass bei Point-and-Click Adventures, und da heißt es ja schon, es muss ein Abenteuer sein, die Geschichte muss super spannend sein, das muss irgendwie einen sofort packen und das fängt schon beim Intro an, dass es einen einfach schon irgendwie umhauen muss, dass man da auch wirklich teilweise 30 Stunden dran sitzt und vielleicht zwischendurch mal 4 Stunden schläft, um dann am nächsten Tag wieder weiterzumachen. Und bevor wir auch tatsächlich nochmal auf das zurückkommen, was du gerade sagtest, mit dem, was dich stört, würde ich sagen, machen wir eben eine kurze Pause und hören uns ein paar coole Songs an und kommen dann wieder zurück und sprechen weiter über Point and Click und was wir so darüber denken. Willkommen zurück beim Controller und bei einem kleinen Spezial-Podcast zum Thema Point and Click Adventure. Und ich habe heute immer noch Loki und Ben hier bei mir und wir haben gerade schon viel darüber geredet, was uns fasziniert, was geil an Point-and-Click-Adventuren ist. Und ich finde, wir dürften eigentlich nicht die ganze Zeit so rumschwärmen. Deswegen lasst uns doch auch mal ein bisschen über Point-and-Click lästern. Was nervt euch denn so am meisten an Point-and-Click, beziehungsweise was würdet ihr irgendwie besser, was hättet ihr gerne besser gemacht? Loki, du kannst ja zum Beispiel mal anfangen.
Boah, da fallen mir tatsächlich schon ein paar Sachen ein. Also zum Beispiel, also ich finde es immer scheiße, wenn du nicht vorankommst und du musst nur nach einem blöden Hotspot suchen, weißt du? Nach einem blöden Gegenstand, den du übersehen hast oder so, weißt du? Und keine Ahnung, ohne das Ding kommst du einfach nicht voran, so, weißt du? So, aber das ist noch ein etwas kleineres Problem, das kommt auch so ein bisschen mit dem Genre, ist trotzdem nervig. Was ich noch mal ein bisschen dümmer finde, ist blöde Dialogstruktur. Ich habe letztens noch mal Baphomets Fluch durchgespielt mit meiner Freundin. Und da musst du teilweise in den Dialogen wirklich 5-mal nach derselben Sache fragen, um irgendwie die Handlung voranzubringen. Und ich denke mir so, Das ist es doch nicht so, weißt du? Das ist so, du musst fünfmal nach derselben Sache fragen, um irgendwie weiterzukommen. Es ist einfach dumm. Oder bei Monkey Island 1 in der Special Edition, also im Remake dann, haben sie das Inventar verschlimmert. So ganz alte LucasArts Adventures funktionieren eigentlich, sind sehr einfach zu manövrieren, nämlich einfach nur mit der Maus. Du klickst kurz auf dein Verb irgendwie, was du brauchst, um die Gegenstände miteinander zu benutzen. Du klickst auf dein abgebildetes Gegenstand und du bist ready to go. So, weißt du, mehr musst du nicht machen. Im Remake musst du halt extra ein Inventarmenü aufrufen und so. Und das macht ein Rätsel im Speziellen nochmal ordentlich beschissener. So, das ist einfach eine klare Verschlimmbesserung. So, und das ist
Ja.
wenigstens ganz cool, dass das nicht mehr gemacht wurde. Das sind so Sachen, die können einen so weiß Blut treiben, auf jeden Fall.
Da gebe ich dir voll recht. Also, dass bei Secret of Monkey Island, dass das mit dem Inventar im, das ist ja eigentlich ein Remastered. Secret of Monkey Island. Also es ist ja, man kann auch während des Spiels tatsächlich auf die alte Grafik auch zurückgreifen und so, ist eigentlich ganz cool. Aber da ist es tatsächlich so, dass ich auch finde, dass das verschlimmbessert wurde. Also es gibt natürlich einige Dinge, die ein bisschen einfacher sind, ein bisschen leichter von der Handhabung, aber gerade das Inventar und besonders in Situationen, wo man relativ schnell über das Inventar reagieren muss, ist halt super, super stressig. Und was mir noch einfällt, was mich tatsächlich sehr stört, ich merke mir unheimlich schlecht Dinge, vor allem wenn die aus so Dialogen entstehen. Und es gibt Spiele wie zum Beispiel Monkey Island, wo man, wenn man nicht richtig hinhört, diesen Dialog nie wieder abrufen kann. Das heißt, wenn man da einmal nicht richtig hingehört hat, kommt man nicht mehr weiter, weil man auch nicht mehr nachfragen kann. Man kann das nie wieder irgendwie mit Hilfe eines anderen Gesprächsdialogs oder so, kann man nicht mehr abrufen und dann ist man total aufgeschmissen. Vor allem, wenn man halt den Dialog irgendwie relativ früh hatte, aber da noch gar nicht weitergemacht hat und dann hat man irgendwie ein paar Tage dazwischen, wo man mal nicht gespielt hat und dann, also es fällt einem null ein. Da bin ich auch tatsächlich schon in einer Situation gewesen, hätte ich da keine Hilfe bekommen, hätte ich das Spiel wahrscheinlich, da hätte ich mir entweder eine Lösung holen können und hätte dann vielleicht irgendwann gesagt, so sorry, aber jetzt kann ich das nicht mehr weiterspielen. Und das finde ich halt, ist nicht so gut gelöst. Das ist bei Leisure Suit Larry ein bisschen anders. Da kann man tatsächlich noch ab und zu. In manchen Situationen ist das auch so, dass man das nicht mehr abrufen kann. Ist, gehört ja auch irgendwie ein bisschen dazu. Das ist ja ein Schwierigkeitsgrad. Aber da ist das tatsächlich auch ab und zu mal so, dass man das nicht mehr abrufen kann, was man, die Informationen, die man jetzt irgendwie benötigt. Das ist halt das, was mich am meisten triggert in Point-and-Click-Adventuren. Wie ist das bei dir, Ben? Was stört dich denn so am meisten, außer das, was du vorhin schon gesagt hast, aber das kannst du ja trotzdem vielleicht noch mal wiederholen.
Nee, hier wird nichts wiederholt. Also dafür gibt es auch noch zu viele andere Sachen. Nee, ich versuche es ganz kurz zu halten. Also es gibt zwei Sachen und an der einen, soweit ich das feststellen kann, wurde auch schon oft gearbeitet. Das erste ist die Schnellreise. Also, ne, das fällt mir gerade, wir haben jetzt so oft schon Monkey Island gesagt, deswegen sage ich jetzt zum Beispiel mal Thimbleweed Park, da ist es auch so, oder Sam & Max ist es auch gern mal so. Dass man halt, also der Charakter, die Figuren, die bewegen sich sehr langsam. Und dann muss man so warten, bis sich das Bild nach links rüberschiebt und man war schon tausendmal da. Und dann kann man erst mit Doppelklick auf diesen Pfeil, um dann halt aufs Boot oder in den Raum oder so zu kommen. Das heißt, so eine Schnellreisefunktion wäre halt schon ganz schön, wenn man gerade an einem Rätsel hängt und nochmal alle Orte abklappern muss, dass man nicht an den einzelnen Orten immer warten muss, bis der Bildschirm, weil er sich in Zeitlupe von links nach rechts bewegt, die Figur, dass man dann erst in diese Höhlenspalte oder in irgendwie sowas halt reinkommt, an den geheimen Ort, wo man ja schon weiß, dass er ist, sondern dass man das über irgendeine Karte oder sonst was auswählen könnte und das dann mal einmal abklappern kann. So, das würde, glaube ich, dann ein bisschen Zeit sparen und es ist auch das Frustlevel dann ein bisschen niedriger. Und die zweite Sache ist Linearität. Also ich mag das super gerne, wenn Point-and-Clicks linear sind. Das heißt, du kommst nicht weiter, bis du nicht diese eine Sache gemacht hast. Und bei zum Beispiel dem neuesten Leisure Suit Larry-Teil, ich habe den ersten total gefeiert, aber der zweite hat mich echt ein bisschen teilweise genervt, weil ich schon Dinge miteinander kombiniert habe oder Orte entdeckt habe oder Gegenstände schon auf bestimmte Orte angewandt habe, ohne zu wissen, warum ich das mache. Und dann im Nachhinein, eine halbe Stunde später, erst gecheckt habe, ah, okay, dafür war das. Und ich finde, das sollte geblockt werden. Also, dass ich das noch gar nicht kann, egal wie logisch das dann, ne, ich probiere es dann so ein bisschen Try and Error. Ich denke mir, oh, das Huhn klappt, das Huhn mit dem Nest kombinieren ist sinnvoll. Aber wenn das noch nicht in der Story, also aus der Story hervorgeht, will ich das noch nicht machen können. Weißt du, dass es dann halt so richtig schön linear ist, eigentlich immer nur ein Rätsel nach dem anderen und ansonsten kannst du die anderen noch nicht mal mehr anfangen. Und das war so ein bisschen ärgerlich, weil ich dann schon so ein bisschen gespoilert wurde von Leisure Suit Larry. Und die zwei Dinge wären es auf jeden Fall.
Ja, das ist mir bei Leisure Suit Larry bei dem zweiten Teil tatsächlich auch aufgefallen, dass das auch von den, es waren einfach auch unglaublich viele Orte, zu denen man dann ja auch hinreisen konnte. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass diese Orte halt auch schon freigeschaltet waren und zur Verfügung standen, konnte man dort ja auch schon die Gegenstände sich holen. Und das hat alles irgendwie so ein bisschen durcheinander gebracht. Das habe ich tatsächlich auch genauso empfunden und fand daher auch den ersten Teil tatsächlich ein bisschen besser, da man sich dort halt auch nicht so schnell verloren hat in diesem ganzen Spiel. Weil ich finde, Point and Click ist meistens für mich auch ist eher wie so ein Kammerspiel. Das heißt, man befindet sich nicht an vielen Orten, man bleibt meistens immer in einer kleineren Umgebung und bewegt sich dort halt und muss in dieser Umgebung dann halt die Rätsel lösen. Das ist ja zum Beispiel bei Day of the Tentacle ist das ja ganz krass. Ich habe ja Maniac Mansion leider nicht gespielt, aber Day of the Tentacle. Und dort hat man ja auch im Endeffekt nur dieses, eigentlich nur die Menschen. So, und die hat man dann halt natürlich in verschiedenen, in der Vergangenheit und in der Zukunft, aber man hat nur dieses Gebäude, in dem man sich bewegt und in dem man die Rätsel löst. Und das finde ich halt zum Beispiel viel geradliniger und viel cooler, weil man hat nur so wenig Raum, aber in diesem Raum sind so viele Rätsel. Und gerade weil es so klein ist und so viele Rätsel dort sind, fällt es einem viel schwerer, diese Rätsel auch zu finden. Und das, finde ich, macht so ein bisschen die Challenge dann auch aus, die man dann zum Beispiel hat. Genau, das finde ich zum Beispiel dann auch sehr geil. Aber jetzt muss ich ja auch mal noch die Frage stellen, wir haben ja jetzt schon einige Point-and-Click-Adventure erwähnt. Welches ist denn aktuell eines eurer Lieblings-Point-and-Click-Adventure? Loki.
Ja, grundsätzlich, also für mich seid ihr hier dieselbe Antwort. Es ist einfach immer noch Monkey Island 3. Wir haben jetzt so viel über Monkey Island geredet, aber jetzt muss ich es halt wirklich nochmal sagen. So. Es ist halt wirklich grafisch bis heute null gealtert. Das Ding ist 97 rausgekommen und das kannst du heute noch so releasen. Meinetwegen noch ein bisschen Kanten glättern, aber da hast du dein Remake so. Fertig. Das ist das Ding. So. Ich finde das storytechnisch einfach unfassbar witzig. Kleine Beispiele, wir haben vegetarische Kannibalen auf so einem Hot-Cheese-Vulkan. Das ist schon mal, weißt du, wenn du das drin hast, dann hast du nicht so, weißt du? Es hat Mary, den sprechenden Schädel, der dich ständig, also der immer noch ein dämonisches Wesen ist, aber nichts machen kann und deswegen dich einfach nur trash-talkt, ohne irgendwas ausrichten zu können oder so. Wir haben Beleidigungsfechten, wir haben einen coolen Endkampf gegen Zombie-Piraten auf einem Freizeitpark. Es ist einfach der Shit. Ich finde Monkey Island 3 richtig, richtig gut und tatsächlich eines der besten Spiele, das je gemacht wurde. So.
Also nicht nur Point and Click, sondern überhaupt.
Oh, schwierig. Oh, das ist nochmal eine andere Sache. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber ehrlich gesagt, ich wüsste erstmal nicht, why not. Ich finde tatsächlich Monkey Island 3 richtig, richtig gut.
Würdest du dich da anschließen, Ben? Oder hast du da noch ein anderes Herzens? Point and Click.
Ist leider, also ist auf jeden Fall das Erste, woran ich mich jetzt so super krass erinnere, dass ich das auch sogar mehrfach gespielt habe und super lustig fand, auf jeden Fall. Also ist glaube ich bei sehr vielen Point and Click Leuten, das ist so ein bisschen Sam and Max, Day of the Tentacle oder Monkey Island. Eigentlich sind es immer die drei. Ich sag jetzt aber trotzdem mal ein anderes, weil eigentlich ist es immer das Letzte, was ich gespielt habe, meistens, weil ich das dann, das noch so nachklingt. Und jetzt gerade ist es halt echt There is no Game, weil das halt von der Idee her mal nicht so Point-and-Click-Adventure-mäßig ist, du hast eine trottelige Hauptfigur und musst Rätsel lösen und es ist entweder so irgendwie mit popkulturellen Anspielungen natürlich, aber es ist mal nicht so, du hast eine Hauptfigur, die ist trottelig und fertig, weil das ist ja meistens irgendwie so sind doch fast alle Figuren eigentlich von Point-and-Click-Adventures. Aber bei There is No Game siehst du halt niemanden. Und es ist so, ganz viel wird aufs Korn genommen. Also ob es Legend of Zelda ist oder Horror Games oder ja, generell das Spiel, also die Spiellogik, die man sich so über Jahre als Nerd und Gamer irgendwie so angewöhnt hat, die wird so komplett mal hops genommen. Und das fand ich halt sehr, 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 sehr erfrischend, das Game. Und das finde ich generell auch ganz cool, dass es, je mehr die Zeit und die technische Entwicklung voranschreitet, desto einfacher wird es, glaube ich, für viele kreative Entwicklerstudios, die auch nicht das höchste Budget haben, geile Spiele irgendwie rauszubringen, die dann ein paar Stunden Spaß bringen. Und There Is No Game kriegt das auf jeden Fall sehr gut hin. Das ist halt einfach der übertrieben gute Humor. Und wenn man schon ein bisschen gezockt hat in seinem Leben, wenn man über 30 ist, so wie ich, dann findet man die Anspielungen auch dann nochmal doppelt gut.
Ja, das ist tatsächlich, das ist mir ein bisschen aufgefallen, weil ich habe natürlich, also ich glaube, jeder von uns hat so ein bisschen ein popkulturelles Wissen, aber wenn man jetzt, also ich bin jetzt 27, man könnte sagen, okay, die hat schon einiges mitgekriegt, weil in den 90ern ja vor allem auch sehr viel popkulturelle Dinge passiert sind. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man da halt kein großes Interesse hat, das nachzuholen, dann fehlt das teilweise. Und mir ist das bei Larry zum Beispiel extrem aufgefallen, dass mir da super viele Anspielungen gar nicht so geläufig waren. Also da ist ja auch Star Wars ein Riesending. Das habe ich tatsächlich, weil klar, ich habe Star Wars geguckt, aber ich bin jetzt halt nicht so ein krasser Fan, dass ich jetzt da die ganzen Anspielungen mitgekriegt hätte. Und da wurde ich da tatsächlich auch immer drauf hingewiesen, so, ach, das ist jetzt übrigens eine Anspielung. Und das ist eine Anspielung auf den und den Film und auf das und das. Und das musste ich dann halt, also das hätte ich von alleine, hätte ich da gedacht, so, oh ja, ist ganz witzig. Aber verstanden habe ich es dann nicht so ganz. Das ist natürlich immer so ein Ding. Ich komme damit zurecht, aber ich glaube tatsächlich, dass viele das auch ein bisschen stört, dass man dann die Witze oder den Dialog dann irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen kann, der da gerade passiert ist, oder den Witz dahinter, und denkt sich dann nur so, hä, was haben die jetzt gesagt? Das hat gar keinen Sinn ergeben oder so. Das ist mir tatsächlich auch noch aufgefallen. Und was ich noch zu There Is No Game sagen wollte, ich habe tatsächlich nur diese Mini-Demo gespielt. Die gibt es ja kostenlos auf Steam. Und nachdem ich das gespielt habe, habe ich gedacht so, boah, das ist ja so geil. Was ist das denn gewesen? Und dann kam halt raus, ja, kannst jetzt halt irgendwie, ich glaube, für 15 Euro kannst du dir jetzt das komplette Spiel holen. Und ich so, nein, ich will's spielen. Und jetzt muss ich Geld dafür ausgeben. Ich habe doch diese Demo gespielt. Und dann habe ich gedacht so, ja, ist halt voll das gute Marketing. Ne? Aber das ist wirklich, das ist ein Spiel, das würde ich tatsächlich, das kommt auf jeden Fall noch auf meine Liste an Point-and-Click und allgemein Indie-Games drauf. Und,
das ist auch 30 Euro wert auf jeden Fall.
Ja, ja, also das glaube ich tatsächlich auch. Es wurde mir auch schon sehr oft ans Herz gelegt. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt verrate, was mein Favoriten-Point-and-Click aktuell ist, gehen wir noch mal kurz in eine Musikpause. Und dann hören wir uns gleich wieder. Bis dann. Und willkommen zurück zu unseren letzten Minütchen vom Spezial-Podcast zum Thema Point and Click von Controller mit Yvonne, Loki und Ben. Eigentlich soll man sich ja nicht als erstes nennen. Shame on me. Das geht auf mich.
That's alright.
Kann mal passieren. Und bevor wir jetzt weiter erzählen, ihr hattet ja gerade schon von euren favoriten Point-and-Click-Adventuren erzählt, beziehungsweise euren aktuellen Lieblings-Point-and-Click-Adventuren. Und bei Loki war das ja der dritte Teil von Monkey Island und bei Ben war das There Is No Game. Und jetzt kann ich ja auch erzählen, was mein Favoriten-Game ist. Und das ist aktuell, weil ich bin gerade noch dabei, alles so ein bisschen nachzuholen. Und aktuell muss ich sagen, ist es für mich noch Day of the Tentacle, tatsächlich. Und das ist deshalb so, weil ich bei Day of the Tentacle das einfach super, weil ich die Charaktere einfach super interessant fand. Ich fand das so geil, dass man zwischen den Charakteren auch so switchen konnte und dadurch irgendwie diese Vielfalt entstanden ist, auch an Gegenständen, die man benutzen konnte, an Dingen, die man machen konnte. Und dann finde ich das halt super geil, dass man halt wirklich nur dieses eine Gebäude hat, dieses eine Haus, in dem man sich irgendwie bewegt über mehrere Zeiten hinweg. Und ganz im Ernst, der Professor ist halt einfach der Shit. Also der Charakter von diesem Professor, ich finde den so geil. Das ist so witzig, wie der einfach auch von der Synchro her und was der so macht die ganze Zeit. Und ich finde es einfach, mich hat dieses Spiel einfach so sehr abgeholt. Und ich muss sagen, dass das für mich auch bisher das Spiel war, wo ich am krassesten mit den Rätseln gekämpft habe, was für mich halt eine super Challenge war. Aber irgendwie fand ich es trotzdem sehr geil, weil diese Rätsel für mich einfach so sinnlos waren und ich deswegen nie draufgekommen bin, dass diese Dinge überhaupt kombinationsfähig sind. Und ich habe da nie drüber nachgedacht, oh, man kann ja das und das tun. Und kacke, wie kriege ich jetzt einen Hamster trocken, weißt du? Und ich denke dann halt sofort erstmal, ja, ich muss den ja irgendwie in eine Mikrowelle packen oder so ein Kram.
Das hast du aber im ersten Teil gemacht.
Das hast du mir... Ja, ja, so, und ich denke, das ist für mich so gewesen, das waren für mich einfach voll die schönen Momente der Verzweiflung, die irgendwie in meinem Herzen einen ganz großen Platz gefunden haben. Und ich bin gespannt, wie das ist, wenn ich bin ja gerade dabei, Secret of Monkey Island zu spielen, wenn ich da mit dem Spiel durch bin, wie ich das dann empfinde und wie ich die Spiele danach auch empfinde, weil ich habe dann auch vor, alle nochmal nachzuholen. Weil das war für mich echt, also Day of the Tentacle ist einfach für mich aktuell ein sehr geiles Spiel, was ich, glaube ich, auch jedem ans Herz legen würde, die oder der gerade erst anfängt. Weil das zeigt einem wirklich so, was Point and Click alles kann, finde ich so ein bisschen. Habt ihr auch Day of the Tentacle gespielt?
Yes, yes. Und ich verstehe auch voll, was du meinst. Also vor allem von wegen, die Charaktere sind super sympathisch. Das sind halt so typische Studentenkloppis, die du da spielst, ne, muss man auch sagen. Du hast so den einen Nerd, du hast so einen Metal-Typen und so eine verrückte Biologiestudentin und das ist alles super sympathisch, comic-y gehalten so und das ist wirklich alles sehr, sehr korrekt. Teilweise auch Meta vom Humor her, ich finde das cool. Ja. Also irgendwie, ich glaube, eine Story ist, der Diamant, der für die Zeitmaschinen zuständig war, mit denen du in die Zeit zurückreisen musst, um irgendwie den Bösewichten aufzuhalten. Ne? Der ist ein Künstlicher, weil sich der Professor irgendwie keinen normalen Diamanten leisten konnte. Und der kann sich keinen normalen leisten, weil irgendwie mit Maniac Mansion, dem Vorgängerspiel, hat er ganz, ganz viel Geld verdient. Und das ist im Tresor und er hat die Kombination für den Tresor nicht oder so. Weißt du, also, das ist der Plot eigentlich.
Das ist ja, halt, und es ist eigentlich, und es ist halt so trocken, es ist einfach so ein trockener Humor irgendwie, mit dem die da spielen. Das finde ich halt zum Beispiel auch sehr, sehr geil. Und jetzt hast du schon einmal etwas gesagt, was zum Beispiel ja auch ein sehr schöner Moment bei Day of the Tentacle ist, wenn einem sehr schnell klar wird, dass dieses ganze Spiel eigentlich auf diesem einen Fehler basiert in der Story, so der eigentlich sehr leicht zu beheben gewesen wäre. Und ich kann dann auch direkt mal sagen, so was mein absoluter Lieblingsmoment in egal welchen Adventure ist. Und das sind Momente, in denen genau so etwas klar wird. So, man sitzt stundenlang an diesem Spiel, löst die krassesten Rätsel, ist voll verzweifelt und dann kommt man an einen Punkt, wo man sich denkt, echt jetzt? Das ist die Lösung? Dass man so denkt, das hätte man sich ja auch denken können, aber das ist so simpel und so einfach und das sind immer so meine absoluten Lieblingsmomente in Point-and-Click-Adventuren, wenn einem klar wird, so boah, das war so einfach, warum bin ich da nicht einfach eher drauf gekommen, dass das das ultimative Problem war in diesem Spiel. Habt ihr auch solche Momente in Point-and-Click-Adventuren, die euch immer wieder abholen und wo ihr sagt, genau das ist der Grund, weshalb ich Point-and-Click liebe? Hast du so Momente, Ben?
Also bei mir ist es halt hauptsächlich so, wenn ich halt denke, alter Schwede, das ist halt so abgefahren, ich lache mich hier gerade einfach übertrieben tot. Das ist halt hauptsächlich so. Also es ist so ein bisschen, ja, Point-and-Click-Adventure sind für mich auch so ein bisschen wie eine Comedy-Show, ne? Da gehe ich kein zweites Mal rein, lach mich irgendwie ein paar Stunden tot, hab ein bisschen Geld dafür bezahlt, aber nicht so viel wie bei einem Blockbuster-Konzert und bin happy auf jeden Fall danach. Also so ist es ein bisschen. Wenn ich dann so langsam in die Stimmung reinkomme, ist es dann nach wie vor, ist jetzt die langweilige Antwort, aber es ist halt wieder der Humor, dass ich dann wirklich einfach sehr, 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 sehr laut lachen muss. Und wo du das gerade mit dem Rätseln sagst, fällt mir noch ein, Loki hat eben Monkey alle drei so gelobt. Ich muss sagen, das Ende ist schon, also ich will jetzt nicht sagen übler Schmutz, aber ich weiß noch, dass das Ende sehr abrupt kam und dass das so ist das nicht in dieser Achterbahn und so weiter? Das ist schon sehr, sehr, sehr frustrierend, glaube ich, gewesen damals, dass es dann so ein einfaches, schnelles Ende irgendwie war. Und da dachte ich mir auch bei dem Rätsel so, ja, okay, also das war jetzt nicht das kreativste Rätsel des Spiels. Aber das ist natürlich komplett fein. Aber ja, ich bin Point-and-Click verfallen, wenn ich halt lachen muss.
Wie ist das bei dir, Loki? Ich meine, jetzt wurde ja gerade auch ein bisschen dein Favoritenspiel hier angegriffen, ne?
Das stimmt. Ich muss an der Stelle aber tatsächlich auch sagen, dass ich dieses letzte Achterbahnrätsel, diesen Endkampf gegen den Zombie-Piraten, ne, den habe ich vorhin auch hochgelobt, so. Aber ich verstehe auf jeden Fall, warum man den blöde findet. Das Ding ist, ich bin da jetzt in einer speziellen Situation, weil ich habe das irgendwie zufälligerweise relativ gut durchgemanagt bekommen und war dann halt durch, so, weißt du? So. Es gibt halt auch aber Leute, die regelmäßig durch das passiert halt alles auf einer Achterbahn, ne? Also auf so einer komischen Geisterbahn mit mehreren Schauplätzen und du fährst da konstant durch und musst auf dem Weg irgendwelche Rätsel lösen oder so, ne? So, und wenn du da halt blöde was übersiehst oder so, oder nicht mal blöde, sondern weil es halt zu schnell vorangeht, so, dann darfst du da gerne gut und gerne mal ewig durchfahren, so. Dass das frustrierend sein kann, so, sehe ich voll. Ich habe halt, wie gesagt, ich bin da damals relativ gut durchgekommen, was soll ich denn sagen? Genau. Was war die andere
Frage?
Genau,
dein Lieblingsmoment in Point-and-Click-Adventuren, warum dir jedes Mal klar wird, deshalb liebe ich das.
Ich glaube tatsächlich auch so ein bisschen dieses Abwarten auf so komplett absurde Situationen. Es geht jetzt aber auch wieder in so eine Humorrichtung, ne? Aber engt es ein bisschen ein, weil ich finde so Point-and-Click-Adventure-Sachen gerade dann sehr witzig, wenn sie skurril sind, so auf eine Art. Also zum Beispiel bei Day of the Tentacle die bloße Tatsache, dass diese Zeitmaschinen halt so Dixie-Klos sind, die der Professor umfunktioniert hat, ne? Und dass du de facto so Sachen durch die Zeit zurück oder nach vorne schickst, indem du die Sachen das Klo runterspülst, so. Ist halt super geil. So. Oder dass du ich glaube, es gab doch auch so ein Rätsel, wo du so einen Wein in so eine Zeitkapsel stecken musst, die wirklich 200 Jahre lang reifen lässt, damit er irgendwann essig wird. So. Das ist halt.
Ja, also es ist.
Und um es dann wieder zurückzuschicken. Also das ist schon glorreich.
Ja, also es ist wirklich, also ist das bei dir auch so diese Kombination aus Rätsel und Humor, quasi humorvolle Rätsel, die das Ganze so zu einem geschmeidigen, gemütlichen, geilen etwas machen.
Ja, wie gesagt, es ist eine ähnliche Antwort wie das, was Ben gesagt hat, mit dass man auf den Humor aus ist, so vor allem, was ja vielen so gehen dürfte, so, aber halt nochmal dieses Abwarten auf so skurrile Momente, so, weißt du, dieses, er will ein Pirat werden, so, weißt du, und dann irgendwann befindet er sich aber tatsächlich in so ganz komisch futuristischen Tunneln oder so, zum Beispiel Monkey Island 2, erwähnen so viel Monkey Island, aber ja, genau, das Abwarten auf sowas, oder ganz absurde Sachen, die Leute sagen, da bin ich sowieso ein Sucker für, das ist halt King Shit, genau.
Also ist das auch immer so so eine Art Vorfreude, die dich halt von Minute zu Minute begleitet in so Point-and-Click-Adventuren, dass du denkst so, boah, jetzt kommt wieder so ein skurriler Moment. Jetzt ist er wieder da. Und dann freust du dich total, dann macht dein Herzchen einen Hüpfer.
Ja, nicht bewusst dieses Abwarten darauf, aber wenn es passiert, denke ich mir so, yep, okay, deswegen spiele ich das. Das ist geil.
Ja, also ich glaube, der kann ich komplett zustimmen. Das ist natürlich, also eigentlich, ich muss halt sagen, ich liebe halt wirklich alles daran, an Point and Click. Also es ist ja wirklich kaum etwas, was man da bemängeln kann. Und ich habe auch noch nie einen Menschen getroffen, der oder die Point and Click gespielt hat und gesagt hat, nee, das ist absolute Kacke. Das ist so absolut nicht mein Spiel. Weil irgendwie hat es auch, wie gesagt, es hat was Beruhigendes an sich. Es ist einfach dieses Rätsellösen. Man klickt sich da durch. Man hat halt nicht unbedingt viele stressige Situationen, in denen man zeitabhängig etwas machen muss. Das kommt sehr selten vor, finde ich. Wo man halt wirklich so einen Timer hat und dann denkt so, oh Gott, jetzt muss ich ja irgendwie in einer Minute so bestimmte Dinge erledigen. Wodurch man ja auch eher was Ruhigeres hat. Man hat alle Zeit der Welt, ein Rätsel zu lösen und sich dort durchzuarbeiten und zu wursteln. Und ich finde, das macht das auch aus, einfach. Das ist einfach der geilste Shit ever. Was würdet ihr jetzt nochmal zum Abschluss, ganz kurz, was würdet ihr für ein Point-and-Click empfehlen für absolute EinsteigerInnen? Loki.
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich, boah, das ist schwierig, weil ich würde jetzt, also ich gehe jetzt so instinktiv Richtung Monkey Island 1, weil das so der Klassiker ist. Aber, ja, genau, ich weiß halt nicht, ob ich das zum Beispiel jetzt meinen Mitbewohnern zeigen würde, ne? Weil das ist halt schon ordentlich veraltet so. Zum Beispiel mein großer Bruder, ne? So rein optisch, sage ich jetzt mal, ne? Mein großer Bruder zum Beispiel, der spielt das nicht, weil, genau, weil es ihm halt zu sehr pixelig von der Optik ist, ne? Gefällt ja nicht jedem so. Aber so vom Grundprinzip her auf jeden Fall erstmal Monkey Island 1. Oder... Ja, nee, Sam Max ist zu schwer. Nee, ich sag Monkey Island 1, ist eingeloggt. So.
Würdest du dem zustimmen, Ben?
Ja, voll, leider, also was heißt leider, ist halt jetzt langweilig, aber das Ding ist halt, bei voll vielen Point-and-Clicks kennt man halt die Welt noch nicht so. So zum Beispiel Deponia ist ja auch ein bisschen speziell. Day of the Tentacle haben wir schon drüber gesprochen, ist ein bisschen speziell. Sam und Max hat einen sehr abgedrehten Humor, der auch heutzutage nicht mehr ganz so political correct ist. Insofern auch nicht vielleicht für jeden was. Deswegen ist Monkey Island, ich meine, Piraten kennt jeder und es ist nicht so abgedreht, dass man gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und dann ist die Logik auch so ein bisschen greifbarer und ich finde die Rätsel auch sehr einsteigerfreundlich, ne? Also noch haben die ein sehr gutes, gebalancedes Rätsel-Verhältnis, finde ich. Ich muss aber sagen, wenn man jetzt einen Point-and-Click haben möchte, was nicht lustig ist, also was nicht diesen, ich sag mal, lustigen Charakter, diese skurrile Figur hat und man rätselt sich so durch so eine Story und noch irgendwie ist eine Liebesgeschichte noch dabei oder so, dann würde ich nochmal was Nischigeres empfehlen, für die Leute vielleicht auch, die das Ganze, die Klassiker schon kennen, To the Moon, auch ein pixeliges, so, ich sag mal, Anfang Zelda-mäßiges, pixeliges Ding, wo es darum geht, dass ein relativ reicher Mensch zwei ForscherInnen zu sich holt und dann will er nochmal den Mond, also er will zum Mond reisen, so als letzter Wille, weil er liegt im Sterben. Ist absolut lustig, auch wenn es jetzt erstmal nicht lustig klingt und am Ende weint man halt. Also das ist wirklich versprochen von mir an euch. Da werdet ihr definitiv heulen. Oder ihr habt halt einfach kein Herz. Und bis dahin ist es halt aber auch mal gern lustig. Und für die Leute, die es noch nischiger haben wollen und sogar ohne Dialoge, dann tatsächlich Machinarium. Das ist ein ganz, ganz, ganz kleines Rätselspiel, wo man einen kleinen Roboter spielt und auch nur von links nach rechts gar nicht dreidimensional, zweidimensional steuert. Und das hat auch eine ganz, ganz eigene Stimmung. Also wenn man sich was trauen will und was ausprobieren will und nicht unbedingt total auf Humor setzt, dann sind es die beiden Spiele. Und ansonsten gehe ich auf jeden Fall auch mit Monkey Island.
Ja, ich finde, das ist doch mal eine richtig geile Abschlussempfehlung nochmal gewesen. Vor allem auch nochmal Titel, die wir jetzt gar nicht bisher genannt hatten. Finde ich ganz geil. Nehmen wir mit. Und ich vermute mal, dass es wie die meisten Point-and-Click-Adventure die Spiele auch alle relativ einfach meistens über Steam zu bekommen gibt. Das ist zum Beispiel bei Monkey Island der Fall und bei Day of the Tentacle. Day of the Tentacle kriegt man aber auch über den Xbox Game Pass. Und genau, ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen wundervollen Abend und euch auch, Ben und Loki. Und danke, dass ihr da wart und über Point and Click euch ausgetauscht habt mit mir. Ich hoffe, da draußen, ihr fangt jetzt spätestens jetzt an, euch auch mal ein bisschen mit Point and Click zu beschäftigen. Denn wenn nicht, ihr verpasst auf jeden Fall einiges. Und das war's auch schon von uns und Controller. Und ich wünsche euch allen, wie gesagt, nochmal einen wundervollen guten Abend und bis demnächst.
Pew, pew.